Oh Gott, machen die noch irgendwas selber oder nutzen sie nur noch ChatGPT? Ich fürchte, wir stehen vor so einer Flut, denn man muss sich das ja so vorstellen. Und eine Schule, die sagt, nee, bei uns gibt es die Problematik eigentlich nicht so, ein Problem einfach nicht erkennt, weil es ist ja da. Ich frage mich immer ein bisschen, was eigentlich passiert ist, dass eine Elterngeneration so hilflos zu sein scheint oder so abgetaucht ist. Mir fehlt dieses Bewusstsein, was wirklich passieren kann. Also wenn ich auf dem Spielplatz bin und ich bin ganz unsicher, weil jemand fotografiert mein Kind, da drehe ich ja durch und sage, um Gottes Willen. Und im Netz mache ich das nicht, weil ich irgendwie glaube, alles im Griff zu haben, nur weil ich einen Family-Link nutze oder eine Bildschirmzeit eingeschränkt habe.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Menge.
Hallo liebe Freundinnen und Freunde von Kreide KI Klartext. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es ist Podcast-Zeit und wir sind heute topaktuell. Aber bevor ich zu unserer heutigen Gästin komme, möchte ich etwas in eigener Sache sagen. Wir werden Kreide KI Klartext als Langfolge nur noch eine Folge im Monat senden und eine Kurzfolge Pitch der Woche oder Tipp der Woche. Seid nicht traurig, aber Diana und ich haben sehr viele andere Projekte. Das schafft natürlich nochmal mehr Qualität hier am Podcast, wenn wir uns voll und ganz auf diese eine Folge im Monat konzentrieren. Heute haben wir wirklich eine Gästin. Aktueller geht es nicht. Letzte Woche ist ihr Buch erschienen. Ihr kennt vielleicht schon ihr erstes Buch, Wir verlieren unsere Kinder, Gewalt, Missbrauch, Rassismus, der verstörende Alltag im Klassenchat. Und jetzt hat sie ein weiteres Buch geschrieben, wo sie sich mit künstlicher Intelligenz auseinandersetzt. Wer schützt unsere Kinder, wie künstliche Intelligenz Familien und Schule verändert? Und was jetzt zu tun ist, das ist das Allerwichtigste. Wir haben heute Silke Müller zu Gast, aber hört selbst und jetzt geht's los.
Unsere Kreide-KI-Klartext-Gästin der Woche.
Heute begrüßen wir Silke Müller, die Schulleiterin der Waldschule Hatten. Aber Silke ist nicht nur Schulleiterin, sondern auch Digitalbotschafterin, Keynote-Speakerin und Spiegel-Bestseller-Autorin. Vor einem Jahr ist ihr erstes Buch erschienen mit dem Titel Wir verlieren unsere Kinder. Und das Buch hat es in kurzer Zeit auf Platz 1 der Spiegel-Bestseller-Liste geschafft. Richtig gut. So, und nur ein Jahr später erscheint Silkes zweites Buch mit dem Titel Wer schützt unsere Kinder? Und in dem Buch geht es darum, wie künstliche Intelligenz Familien und Schule verändert und was jetzt zu tun ist. Wir freuen uns riesig, Silke, dass du heute bei uns im Podcast bist. Herzlich willkommen.
Danke, Diana. Und ich glaube, ich freue mich noch ein bisschen mehr, dass ich bei euch sein darf.
Wie schön. Genau. Und ich durfte ja auch tatsächlich Teil deines neuen Buches sein. Du hattest mich ja auch interviewt. Und diesen Teil kenne ich natürlich schon recht gut. Jetzt würde ich dich aber zu Beginn einmal bitten, dein Buch und die Motivation für das Buch hier nochmal ganz kurz vorzustellen.
Das ist eine gute Frage, Diana, denn ich glaube, das muss ich zwischendurch ein bisschen erklären, denn ich bin ja an sich überhaupt gar keine KI-Expertin. Ich wende an, ich finde alles an Technik immer total spannend und probiere vieles gerne aus, aber eine Expertin bin ich bei weitem nicht. Und trotzdem habe ich mir zugemutet oder angemaßt, muss man besser sagen, ein Buch darüber zu schreiben. Und zwar mit der Motivation, dass ich ja hier in einer Gesellschaft im Kleinen lebe in der Schule. Das heißt, wir sind hier total bunt aufgestellt. Und ich nehme immer wieder wahr, dass wir eine ganz, ganz große Unkenntnis, Unsicherheit, Verängstigung oder vielleicht auch zu viel Motivation im Umgang mit KI erleben, und zwar tagtäglich. Und ich glaube, dass insbesondere Eltern, Großeltern, aber übrigens auch Schulbehörde, Schulpolitik und alle Menschen, die eigentlich entlang der Bildungskette mit Schule befasst sind, noch viel zu wenig Ideen über KI haben oder KI immer nur sehr verinselt in ihrem Bereich sozusagen ja sehen und bewerten oder beschreiben. Und für mich geht es in diesem Buch darum, erstmal für alle Menschen, die überhaupt gar keinen Zugang zu KI haben, mal ganz niederschwellig zu erklären, so war ja auch die Fragestellung an dich, erklärst mir, als wenn ich 5 Jahre alt bin, was ist denn eigentlich KI und wo sind die wirklich gefährdenden Seiten, aber durchaus die absolut positive Seiten, die uns gesellschaftlich voranbringen.
Aber du bist ja auch Digitalbotschafterin.
Genau, und
welche Rolle spielt da KI schon in deiner Tätigkeit?
Also ich glaube, das ganze Thema KI beschäftigt mich ja nicht erst seit ChatGPT. Ich könnte jetzt sagen, okay, wie alt ist KI? 70 Jahre, Diana, du weißt es besser, wann es sozusagen die ersten Ideen zu künstlicher Intelligenz gab.
18. Jahrhundert, die ersten Maschinen, wo das imitiert wurde, ja?
Ja, die Idee, der Begriff wurde geprägt, ich glaube, war 1956 bei der Dartmouth Conference. Ne? Da wurde der Begriff geprägt. Genau, insofern ungefähr 70 Jahre passt ganz
gut. Irgendwas hatte ich mit 70 im Kopf. So, aber 18. Jahrhundert finde ich zum Beispiel auch wieder spannend, wusste ich beispielsweise nicht. Und ich glaube, das ist das Grundthema. Du sprichst mich an als Digitalbotschafterin. Und auch wenn ich ja immer sehr alarmistisch wirke und das auch bewusst, ne, weil ich immer glaube, okay, wenn du einen Alarm absetzt, kommt ein Rettungsdienst. Und ich natürlich im zweiten Buch auch darüber spreche, was kann durch KI passieren, bin ich auf der anderen Seite ein totaler Verfechter von jeder Art von technischen Weiterentwicklung und Weiterbildung. Und wenn du, wie gesagt, mich als Digitalbotschafterin ansprichst, dann ist es für mich extremst wichtig, dass wir aber all diesen technischen Entwicklungen den Menschen in den Mittelpunkt stellen. Und zwar jeden Menschen, egal ob er einen Bildungsanspruch hat, einen Bildungszugang hat oder möglicherweise generationsmäßig schon abgehängt ist. Und ich glaube übrigens, Großeltern spielen eine große Rolle für Kinder, die hier in der Schule sind. Und deswegen spielt genau diese Botschaft zu sagen, Leute, beschäftigt euch und lasst euch nicht übermannen und lasst euch nicht überrollen, aber seid eigenverantwortlich, eine ganz, ganz große Rolle dabei.
Das finde ich einen ganz wichtigen und richtigen Ansatz. Und wie du auch schon sagst, ne, zum einen muss man natürlich auf die Risiken hinweisen, aber du bist ja auch als Digitalbotschafterin sehr offen für neue Technologien. Und ich meine, deine Schule steht ja auch dafür. Ne? Ihr seid ja da auch in dem Bereich wirklich Vorreiter. Trotzdem würde ich jetzt gerne einmal von dir wissen, welche konkreten Risiken du feststellst, wenn Kinder mit Technologien oder mit KI-Technologien insbesondere interagieren, vor allem im schulischen Kontext.
Da gibt es im Grunde für mich zwei Bereiche. Das eine ist natürlich, wenn Klassiker, wo alle Lehrer im Moment Angst vor haben, oh Gott, machen die noch irgendwas selber oder nutzen sie nur noch ChatGPT oder Gout AI sozusagen als App, die von ByteDance herausgebracht wurde im Sinne von, mach mal dein Foto von deiner Hausaufgabe, ich mache die Hausaufgabe, du kannst länger bei TikTok unterwegs sein oder wie auch immer. Also diese Angst, die Kinder arbeiten nicht mehr selber, ist da und möglicherweise auch berechtigt, wenn wir nämlich nicht aufpassen. Ey, ich war früher saufaul in der Schule, ne? Ich weiß gar nicht, wie oft ich meine Hausaufgaben im Bus abgeschrieben habe. Und wenn ich so eine Möglichkeit gehabt hätte, mir möglicherweise Arbeit abnehmen zu lassen und das ja unreflektiert, ich hätte das getan. Und natürlich ist diese Angst nicht ganz unbegründet, dass wir Kinder nicht mehr ins Nachdenken bringen. Allerdings ist sie auch vollkommen übertrieben an der Stelle, wenn wir sozusagen als Lehrer mal richtig agieren würden und Kinder tatsächlich auf diesen Weg bringen würden, wie wir KI vernünftig als Lernassistent, als Begleiter beim Lernprozess gut einsetzen können. Da geht es um Vorbildfunktion Lehrer und auch Kenntnis von Lehrern. Und die zweite Dimension, wo ich mir wirklich Sorge mache, ist im Grunde genommen die Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen, die ja nun mal total digital ist, dadurch, dass die wirklich oft bei TikTok, Snapchat und Co. hängen. Und da sind wir beim Bereich Deepfake. Und die ersten Fälle haben wir hier auf dem Tisch, wo Kinder einfach Bilder und Videos mittels, ob das jetzt App oder browserbasierte Programme sind, manipulieren und verändern mit dem einzigen Ziel, sich gegenseitig, ich nenne mal ein harmloses Wort, zu ärgern. So, ne? Man verändert Fotos, man schneidet jemanden raus, man verändert Videos mittlerweile. Und das ist natürlich alles aber technisch gut, aber der Ansatz, damit zu experimentieren, ist halt da und das machen Kinder. Und die Dimension, wirklich teilweise demütigende Inhalte zu verbreiten über soziale Netzwerke, das macht mir echt Sorge, weil für mich steht das im schulischen, aber auch im gesellschaftlichen Kontext noch viel zu wenig im Fokus, dass wir da wirklich aufpassen müssen.
Wie setzt sich das fort? Ich erinnere an einen Fall, den wir letztes Jahr hatten, wo ein bekannter Politiker, er soll ein Flugblatt mal geschrieben haben und dann ist es noch, ich so sag mal, in der analogen Welt erschienen mit Hassbotschaften. Und dann hat sich das weiterentwickelt. Wir haben den Bereich der Memes, die ja immer die gleichen Memes mit unterschiedlichen, ich sag mal, zum Teil werden Schüler dargestellt, aber auch diese Hitler-Memes und NS-Memes, die dann geteilt werden, die es an jeder Schule übrigens gibt. Eine Schule, die sagt, die hat, kennt das Problem nicht, die hat ein Problem. Und jetzt steigert sich das Exponential durch KI. Wie sind denn da deine Erkenntnisse schon ganz konkret? Du hast jetzt Beispiele genannt. Ist das eine Flut?
Ich fürchte, wir stehen vor so einer Flut, denn man muss sich das ja so vorstellen. Und es ist gut, dass du eben darauf hingewiesen hast, Gerd, dass eine Schule, die sagt, nee, bei uns gibt es die Problematik eigentlich nicht so, ein Problem einfach nicht erkennt, weil es ist ja da. Und die Problematik ist, wir kriegen natürlich immer nur die Spitze des Eisberges mit. Und wir sind hier jetzt sehr offen in der Gesprächshaltung mit der, ich nenne sie im zweiten Buch jetzt auch nochmal, wie auch im ersten Buch der Social-Media-Sprechstunde. Wir durften die bei Vorwitz schon vorstellen. Da kommen die Kinder und reden mit uns. Wenn du aber diese Haltung, diese Lebenswelt der Kinder und Jugendlichen zum Alltag zu machen und einen Fokus drauf zu setzen, sprich auf die sozialen Netzwerke und so weiter, nicht hast, dann kommen die Kinder logischerweise nicht. Und das, was sich unter dieser Spitze des Eisberges abspielt, Das ist in meinen Augen schon eine ganz, ganz gefährliche Welle, die da auf uns zurollt. Und dann ist natürlich die Problematik, wie fängst du sowas wieder ein? Dass dann gesagt wird, okay, wir müssen eine Kennzeichnungspflicht haben. Das mag alles gut und schön sein und richtig sein, da kenne ich mich vielleicht auch zu wenig aus. Aber das wird die Kinder nicht davon abhalten, einfach das auszuprobieren, was da ist an Technologie. Ich sag mal so, alles, was ein bisschen auch im negativen experimentellen Bereich zur Verfügung gestellt wird und möglicherweise eine kommerzielle Kraft dahinter besitzt, weil man sagt, es ist ja wunderbar, je öfter die Klickzahl ist, je öfter eine App abgerufen wird, desto besser für den Hersteller, nennen wir es mal leicht, ist tatsächlich sehr, sehr gefährdend. Und wenn du danach fragst, glaube ich, dass das Problem riesig ist. Schon jetzt in den Anfängen, wo Kinder einfach nur ein bisschen probieren.
Da sind natürlich KI-Elternabende sind ein guter Einstieg. Diana, ich komme da sowieso nochmal auf dich zu. Aber das Thema Social Media Sprechstunde würde mich jetzt noch brennend interessieren. Ich habe zwar noch eine Frage zu den Eltern gleich, aber kannst du ganz kurz Social Media Sprechstunde unseren Zuhörern und Zuhörern erklären? Da bin ich einfach auch neugierig als Schulleiter.
Ja, klar. Das ist tatsächlich die Social Media Sprechstunde, eine Institution mittlerweile hier an der Schule, die ich allen 40.000 Schulen in Deutschland nur empfehlen kann. Und zwar, Gerd, musst du dir das so vorstellen, wenn du so in deine Schule jetzt guckst, dann würde es so sein, dass auf jedem Gang, in jedem Klassenzimmer erstmal ein großes Plakat hängt mit Social Media Sprechstunde und da sind so kleine Kacheln drauf. Das könnt ihr euch als Zuhörer auch bei uns auf der Website der Waldschule Hatten anschauen. Da stehen so Fragen wie: Ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich habe ein Nacktfoto verschickt. Oder ich habe etwas gesehen, das kann ich meinen Eltern niemals sagen. Oder mich belästigt jemand oder mich hat ein Fremder angesprochen oder wie auch immer. Das heißt, all diese Fragestellungen, die den Kindern auf der Seele liegen, das sind die Werbebotschaften auf diesem Plakat. Das ist gleichzeitig die Einladung, zu dieser Sprechstunde zu kommen, die im Bereich des Stundenplanes stattfindet. Da steht da beispielsweise Freitag, zweite Stunde. Für dich als Schulleiter ist interessant, wer macht das denn und wo kriege ich die Ressourcen her? Und bei mir macht das ein Kollege, der heißt Thomas Hillers. Und der hat halt in dem Moment kein Englisch oder keine Mathe, sondern der hat Social-Media-Sprechstunde und bietet es an in einem bestimmten Raum. Jetzt kann man sich vorstellen, wenn Kinder echtes Problem haben, melden die sich nicht im Unterricht und sagen, Frau Müller, ich müsste mal in die Social-Media-Sprechstunde. Die wollen sich natürlich nicht out. In dem Fall steht da auch die E-Mail-Adresse mit auf dem Plakat oder er sagt, sprecht mich in der Pause an, dann können wir einen Termin machen und dann sprechen wir. Das wird deutlich häufiger abgerufen im Sinne von, haben Sie mal 5 Minuten für mich oder kann ich Sie mal anrufen oder können wir mal reden, als dass man physisch wirklich in den Raum geht. Das sind dann eher so die Momente, wo Kinder gerne erzählen, ey, ich habe was gesehen, Sie sind doch interessiert, wollen Sie mal. Auch total hilfreich, weil die Kinder uns immer so einen Blick in ihre Welt ermöglichen. Aber diese Möglichkeit, überhaupt an die Hand genommen zu werden und über ein Problem zu reden, da ist die Social-Media-Sprechstunde grandios. Und er braucht schon immer Unterstützung, denn Thomas ist auch Teil des schulischen Beratungsteams, weil er an der Masse oder Flut an Anfragen, und daran sieht man eben auch, wie krass das Problem ist, übrigens jetzt auch mit Deepfake, gar nicht mehr hinterherkommt. Aber das ist wirklich ein super Konzept, was auch ganz, ganz hilfreich ist.
Frage jetzt zu den Eltern. Die Schule, da bekommen wir vieles gut hin. Du hast es institutionalisiert. Ich trage es mir sofort in meinen Schulleitungsboard ein. Social-Media-Sprechstunde, das brauchen wir auch.
Sehr gut.
Und wir kriegen in der Schule ja auch Strukturen, gut aufgebaut und Unterstützungssysteme. Können wir etwas leisten? Was empfiehlst du den Eltern? Denn die meiste Zeit, und ich habe von Zahlen gehört, Kinder in der Grundschule 65 Stunden auf TikTok in der Woche. Wir reden nicht vom Monat, wir reden von der Woche. Ja. Wie sollen Eltern damit umgehen?
Ich frage mich mal ein bisschen, was eigentlich passiert ist, dass eine Elterngeneration so hilflos zu sein scheint oder so abgetaucht ist. Denn was ich erlebe im schulischen Alltag ist, dass Eltern ganz oft einfordern, welche technischen Einstellungen sie an Geräten vornehmen können. Das heißt, dann geht es ganz schnell um den Family Link. Dann wird mir bewiesen, hier, ich sehe, wie oft mein Kind, wie lange bei TikTok und Co. in der Woche unterwegs ist. Und ich glaube eher, dass das der falsche Ansatz ist. Also es ist wirklich richtig und wichtig, Eltern Sicherungen zu geben, auch technischer Art. Das ist nicht klar, es ist eine Hilfe. Mir fehlt aber dieses Bewusstsein, was wirklich passieren kann. Also wenn ich auf dem Spielplatz bin und ich bin ganz unsicher, weil jemand fotografiert mein Kind, da drehe ich ja durch und sage, um Gottes Willen. Und im Netz mache ich das nicht, weil ich irgendwie glaube, alles im Griff zu haben, nur weil ich einen Family-Link nutze oder eine Bildschirmzeit eingeschränkt habe. Und wenn ich dir sage, ich verstehe diese Hilflosigkeit oder dieses Abtauchen der Eltern nicht, dann frage ich mich wirklich, was ist mit unserer Generation los? Denn auf den Elternabenden, die wir hier haben, wo wir konfrontieren oder wo wir einfach mal zeigen, guck mal, das sehen eure Kinder im Netz, da sind ja die Eltern, die sich sowieso kümmern. Und ich glaube, Gerd, das wird bei dir in der Schule ziemlich ähnlich sein. Die Eltern, die sich kümmern müssten, sind nicht da. Und die Kinder, die am meisten Probleme haben, da sind die Eltern nicht da. Da ist es für mich das große Fragezeichen, wie, und damit war das eben auch eine Motivation des Buches, wie erreiche ich solche Eltern, dass sie überhaupt erstmal ein Bewusstsein kriegen, was ihrem Kind passieren kann im Netz, wenn man sie nicht aufklärt und wenn man sie vor allen Dingen nicht motiviert, mit den Eltern zu sprechen hinterher. Es geht ja gar nicht darum, dass wir irgendwas verhindern, dadurch, dass wir ein Bewusstsein geschafft haben. Aber es geht doch darum, dass wenn was passiert, dass die Kinder bei uns stehen oder zumindest dass einen Ansprechpartner haben, wo sie sagen, verdammt nochmal, hier ist jetzt echt missgelaufen oder ich habe Angst oder mir ist irgendwas passiert. Und noch nicht mal das erreichen wir. Und deswegen habe ich selber ein großes Fragezeichen, wie wir mit den Eltern, die wir kaum in der Schule sehen und nicht erreichen können und nicht verpflichten können, zu irgendwelchen Abenden zu kommen, wie wir damit umgehen sollen. Wenn du eine Lösung hast, Gerd, bin ich dir dankbar, wenn wir uns da austauschen.
Lass uns daran arbeiten.
Ja, unbedingt.
Finde ich alles super wichtig und total gut, dein Vorgehen und dein Ansatz. Ich würde jetzt gerne noch mal ein bisschen mehr auf KI zu sprechen kommen. Ja. Das ist natürlich, spielt überall eine Rolle und auch bei diesen ganzen Social Media Apps wissen wir, die KI ist da auch integriert schon. Das heißt, alles, was wir bisher hatten, wird eigentlich jetzt dadurch noch mal verstärkt oder kann verstärkt werden. Deswegen ist ja auch unser Ansatz, dass uns ist es so unglaublich wichtig, dass das Thema KI auch in Schule stattfindet, weil, wie du eben sagtest, nicht alle Eltern interessieren sich dafür oder unterstützen die Kinder in dem Umgang. Deswegen meine Frage an dich, Silke, wie sollte deiner Meinung nach die ideale Integration von KI in Bildungssystemen aussehen? Oder vielleicht habt ihr auch schon Erfahrungen gemacht, was ist da euer Vorgehen oder was sind da deine Ideen?
Also in erster Linie sehe ich im Moment meine Aufgabe als Schulleiterin beispielsweise darin, Zugänge zu KI zu schaffen. Das heißt, wir haben sowohl schulinterne Lehrerfortbildung, wo die Lehrer sich sozusagen als Barcamp selber fortbilden, wo dann aber wir Kurse von euch anbieten, weil wir ja zum Beispiel bei Vobitz angebunden sind, wo man aber Experten von außen einladen kann, um sich erstmal stark zu machen, was ist KI, wie gehe ich damit um und wie baue ich Ängste ab. Also die Urangst von Lehrern habe ich ja eben geschildert, ne? KI ist nur gefährlich. War übrigens auch eine der ersten Rückmeldungen in einer Dienstbesprechung. Aber Silke, für Deutsch können wir das ChatGPT bestimmt verbieten. Also das war so, als es dann da war, war das die erste Reaktion. Dieses Bewusstmachen und Fitmachen von Lehrkräften, auch ein bisschen schmackhaft machen, dass es sehr interessant sein kann, so für Vorbereitung von Klassenfahrten und so weiter, bis hin zu, wie kann ich eigentlich Hilfe von KI durch adaptive Lernsysteme bekommen, aber auch durch differenzierte Vorbereitungsmöglichkeiten des Unterrichtes. Das wird dann plötzlich spannend, weil Lehrer sagen, Moment mal, ich habe total heterogene Schüler in meiner Klasse und plötzlich hilft mir KI bei der wirklich zielgenauen Vorbereitung meines Unterrichts. Das ist so der erste Schritt, um Lehrer erstmal ranzubringen, damit sie zum Multiplikator werden. Wie gehe ich eigentlich mit KI um? Ich reiche nicht alle, aber wenn ich dann erstmal so kleine Zugpferde habe, die in ihren Fachbereichen dann wiederum von möglichen KI-Programmen berichten, wie kann ich Mathe KI einsetzen, wie kann ich in Deutsch KI einsetzen und so weiter, ist das der erste Schritt. Der zweite Schritt ist aber auch, die Schüler fit zu machen und sie bewusst mit KI zu konfrontieren und sie bewusst experimentieren zu lassen und zu sagen, Leute, das ist nichts Verbotenes und nichts Schlimmes, sondern wir wollen bewusst damit umgehen. Wir sind im Moment im Prozess, wie natürlich haben wir auch, wie 16 andere Länder, Richtlinien zum Umgang mit ChatGPT in der Schule. Ich glaube, es heißt sogar noch ChatGPT bei uns noch nicht mal KI, bin ich mir aber nicht ganz sicher, einen eigenen schulinternen Knigge zum Umgang mit KI sozusagen festzulegen. Das ist, glaube ich, wichtig, dass wir uns einigen, wie ist KI ein Mitglied unserer Schulgemeinschaft. Und daran wird gerade gearbeitet. Und parallel nutzen wir KI in der Verwaltung ziemlich häufig. Das heißt, ob es jetzt darum geht, Briefe ganz schnell zu übersetzen in eine angemessene Sprache, auch Videobotschaften habe ich schon mal übersetzt. Ich habe dann sozusagen den Eltern auch gesagt, Leute, das ist nicht meine Stimme, das ist ein Programm mit künstlicher Intelligenz. HeyGen Lab habe ich genutzt für die Eltern, war super. Plötzlich haben die wirklich Eltern nicht deutscher Herkunft verstanden, was ich sage in Videobotschaften. Genauso lasse ich Briefe in einfache Sprache übersetzen. Und für mich ist das total easy, im Alltag damit umzugehen und eine große Hilfe. Und auch das gebe ich nach außen, wenn ich mit anderen Schulleitungen spreche. Wir haben so einen kleinen Schulleitungsverband, wo wir uns Tipps und Links und so weiter geben, so Hilfe zur Selbsthilfe. Das machen wir alles. Und wenn du dann sagst, oder wenn ich das zusammenfasse, wie ist unser Umgang mit KI in der Schule, dann glaube ich, ein sehr selbstverständlicher. Das heißt, ich predige ihnen ja nicht nur, passt auf, auch das kommt vor einer Dienstbesprechung, zeigt Thomas mal immer übrigens, das ist möglich mittels Deepfake. Aber in erster Linie geht es darum, KI zu integrieren. Und dieser integrative Ansatz ist, glaube ich, der, den wir dringend brauchen. Dafür braucht es eigentlich auch ein bisschen Zeit, wo viele Kollegen, die jetzt zuhören, wahrscheinlich sagen, wo sollen wir die denn herkriegen? Aber das kann nicht das Argument sein, Gerd, oder?
Das ist ja der große Widerspruch. Und Diana, bringt mir bitte gleich zur Seite.
Genau.
Das ist doch die Lösung, um Zeit zu kriegen. Also ganz ehrlich, das ist mein Standardbeispiel, aber ich kann kein Ukrainisch. Ich hatte 7 Schüler in der Klasse, aber Mist, Mirko Drotschmann, die Videos sind nicht auf Ukrainisch. Aber die Schüler haben auf einmal das verstanden, worum es geht. Und es erleichtert unsere Arbeit.
Genau, das ist der Punkt.
Und auf jeder Homepage in Deutschland steht, wir machen Binnendifferenzierung und individuelle Förderung. Können wir mal durchgehen bei den Preisträgerschulen des Deutschen Schulpreises und bei den Nominierten werden wir es finden. Aber bei 99% der Schulen nicht. Und jetzt haben wir doch das Tool, das zu machen. Und du kriegst die Zeit doch.
Absolut.
Diese Diana hat eine Frage.
Nee, ich möchte nur noch mal ergänzen. Das ist genau dieser Widerspruch. Ich brauche erstmal Zeit, um mich einzuarbeiten, um zu lernen, um dann später Zeit zu sparen sozusagen. Ne? Und die Zeit muss man sich nehmen. Und es ist einfach so passend, weil heute hat tatsächlich jemand auf Blue Sky, also diesem Twitter-ähnlichen Netzwerk, für die, die es noch nicht kennen, einfach so schön geschrieben. Ich lese es jetzt einfach mal vor, ist ja ne, auch auf Blue Sky zu sehen. Lernen mit KI dank, also jetzt KI, also in dem Fall Vobis, aber es gibt natürlich auch andere. In Rheinland-Pfalz ist der absolute Gamechanger. Ich sitze immer noch kopfschüttelnd vor dem Tablet, wenn ich meine Unterrichtsvorbereitung in Minuten schnell erledige, statt Stunden oder Tage. Ein neues Leben als Lehrkraft, wer das nicht nutzt, ist selber schuld. Und es schreibt ein Lehrer, der sich jetzt einfach eingearbeitet hat. Und natürlich kostet es erstmal Zeit. Die Zeit müssen wir den Lehrkräften aber auch irgendwie zur Verfügung stellen. Und ne, ich habe auch keine Lösung dafür, weil ne, ihr wisst es vermutlich besser als ich. Ihr seid ganz nah, ihr seid in der Schule. Lehrkräftemangel, Stundenausfall und so weiter. Ne, es ist eine große Herausforderung. Und deswegen würde ich mir an der Stelle auch einfach noch mehr Unterstützung seitens der Politik wünschen. Und ich weiß nicht, Silke, vielleicht hast du da auch noch mal Wünsche oder was ist dein Ansatz?
Ich schreibe ja auch ein Buch über gewisse Forderungen, die ich stelle, sowohl an uns Lehrkräfte, du sagst es, ne, man braucht die Zeit, sich einzuarbeiten, man muss es aber auch tun. Ich kann nicht immer nur in der Abwehrhaltung verharren mit was denn noch. Das ist ja so ein Standardsatz von uns Lehrkräften. Wann sollen wir das denn noch machen? Das kann ich natürlich nachvollziehen, dass dieser Satz aus einer bestimmten Überbelastung kommt. Es ist aber das, was uns, das hast, habt ihr gerade so schön an den Beispielen klar gemacht, was wir uns nicht leisten dürfen, weil wir Zeit gewinnen können, wenn wir uns einmal einarbeiten und wenn wir einmal sozusagen diesen Kraftaufwand, und so hoch ist er jetzt auch nicht, macht ja auch Spaß, ehrlicherweise, sich da einzuarbeiten und auszuprobieren, aufwenden würden. Trotzdem habe ich natürlich bestimmte Forderungen. Ich glaube unbedingt, und das ist für mich eine zentrale Forderung des veränderten Arbeitszeitmodells für Lehrkräfte. Da ist zum Beispiel die Telekom-Stiftung gerade dabei und erhebt irgendwie, was man tun könnte. Und wir brauchen ja nur in andere Länder gucken, wie viel mehr Ressourcen Lehrkräfte für Fort- und Weiterbildung haben, wie viel mehr Ressourcen sie haben, um tatsächlich Unterricht und Schulleben zu gestalten. Also tatsächlich das Schulleben mit zu begreifen als wichtigen Faktor in Schule. Das ist natürlich wichtig. Ich glaube, wir brauchen natürlich auch eine Fort- und Weiterbildungsverpflichtung für Lehrkräfte, denn in diesem Fall müssen wir wirklich alle mitnehmen, damit wir stark werden als System und nicht nur die sagen, ey, super, da ist ein tolles Angebot, ich mach mal wieder, sondern auch die sagen, nö, interessiert mich eigentlich nicht und die kriege ich möglicherweise, wie übrigens in der freien Wirtschaft auch, ob das bepunktet ist, was man Fortbildung macht, ob das in der Medizin ist, wo auch immer, das wird uns nicht wehtun, das wird ja sogar eher helfen. Und was ganz wichtig ist, und ich weiß, dass das Thema über ist und überdrüssig ist, aber wir tun uns keinen Gefallen, wenn wir weiterhin an der heiligen Kuh des Föderalismus in diesem Bereich festhalten. Also jeder weiß doch 16 Mal die gleich ähnlichen Vorschriften. Warum machen wir da nicht ein und sparen auch da Kraftaufwand? Also ich habe wirklich laut gelacht, als es hieß, wir kriegen jetzt in jedem Bundesland, ich war wirklich so naiv, dass ich dachte, naja, die KMK wird jetzt wohl eine Strategie zum Umgang mit KI in der Schule rausgeben und nicht 16. Ich bin wirklich fassungslos darüber und das kann mir auch keiner erklären und das hat auch nichts mehr mit demokratischem Grundverständnis und dem Wunsch, keinen Zentralismus in unserem Land zu haben, zu tun. Das ist für mich wirklich, wirklich verwunderlich. Und ich habe noch ein paar andere Forderungen, auch politischer Art, die ich aufgeschrieben habe, aber ich glaube, das sind erstmal wichtige und zentrale Forderungen, dass man da auch echt rangeht, dass wir anders Zeit haben und KI ja zum Lernassistent wird in der Klasse, wodurch ich dann als Lehrer auch Zeit gewinnen kann.
Und aus einer anderen Perspektive natürlich Förderung von EdTech.
Ja.
Jetzt mal, da ist es ein Billionen oder eine Geschichte in der Gedankenwelt von OpenAI. Und wir sprechen in Deutschland im Millionenbereich, um KI und EdTech zu fördern. Also es ist so viel, als wenn ich in der Schule sagen würde, ich stelle jetzt auf Nachhaltigkeit und Transformation um und schaffe die gummierten Büroklammern ab und nehme dann nur noch ungummierte. Und das ist der Effekt, den wir in Deutschland haben und in anderen Ländern. wird wirklich investiert und diese Ideen vorangebracht. Wir haben tolle Lösungen in der EdTech-Szene, aber arm und sexy. Und da muss die Politik wirklich investieren, viel mehr Geld. Wir denken immer an andere Bereiche. Die Bildung fällt leider hinten runter, weil es der schwierigste Bereich ist.
Und Gerd, da muss ich einmal reingehen, weil das genau dieses Thema ist, was mich echt beschäftigt und auch belastet, dass wir immer noch diesem Duktus unterlegen, Schule darf nichts mit kommerziellen Partnern zu tun haben und bloß nicht sozusagen in diesem Duktus erscheinen, was die Arbeit mit jemandem, der Geld für seine Arbeit verdient. Ich habe beispielsweise eine Amazon-Bewertung, also die erste war gleich eine ganz schlechte, schöne Grüße. Da geht es genau darum, da wird gesagt, naja, das ist zu allgemein gehalten. Ja, es soll allgemein sein, damit jeder einen Zugang zu KI bekommt. Also der Sinn des Buches wurde da scheinbar nicht ganz erfasst, zumindest aus meiner Warte nicht. Und dann ist sofort die Kritik da und dann kommen Leute zu Wort, die kommerzielles Interesse haben. Ich dachte, okay, da musst du dich kurz schlucken, weil natürlich, wenn jemand von außen arbeitet und Allianzen mit uns bildet und damit sozusagen Zeit, Kraft, Risiko investiert und ein Unternehmen bildet, das machen Schoko-Verlage übrigens auch, also die haben auch ein kommerzielles Interesse. Also Entschuldigung, aber...
Schenken uns die Bücher auch nicht, nein.
Ja, genau. Und das verstehe ich nicht, weil selbstverständlich kann doch eine Firma, die ein unternehmisches Risiko trägt und Arbeitsplätze schafft, nicht umsonst arbeiten. Und das ist genau die Forderung, Gerd. Wir müssen tatsächlich an der Stelle unbedingt mehr Geld von der Politik haben, um diese Allianzen mit all den kommerziellen Partnern, die im Bildungsbereich unterwegs sind, schaffen zu können. Das geht nicht für umsonst. Und dass irgendjemand davon ausgeht, dass es für ohne Geld geht, ist mir ein absolutes Rätsel. Und die Verwerflichkeit dahinter sehe ich nicht. Und das finde ich eher fahrlässig, das so dann in den Raum zu stellen, dass wir bloß nicht mit kommerziellen Partnern arbeiten dürfen.
Genau, da kann ich natürlich auch ein Lied von singen. Ich sage immer, dass wir natürlich gerne uns als Kooperationspartner sehen und natürlich müssen wir auch unser Team finanzieren und gleichzeitig, wenn man jetzt ein riesengroßes kommerzielles Interesse hat, geht man in Deutschland garantiert nicht in den Bildungsbereich als Unternehmerin. Insofern finde ich das auch immer schwierig und wir sehen ja, dass wir einerseits auch wirklich gute Kooperation haben, in anderen Bundesländern ist es schwierig, aber letztendlich, ich glaube, ich würde mir gar nicht wünschen, dass man einfach Geld direkt in EdTechs gibt, sondern ich glaube, viel besser wäre es, einfach den Schulen mehr Geld zu geben und die können auswählen, weil die wissen ja, was sie brauchen. Ne? Und insofern, ja, das ist ein großes Thema, will ich jetzt gar nicht weiter vertiefen. Vielleicht, also eine kurze Frage hätte ich noch, weil ich jetzt hier einfach zwei Expertinnen sitzen habe. Ihr seid beide SchulleiterInnen, ne? Und habt natürlich auch mit denjenigen zu tun, die sagen, juhu, KI, ich lauf los. Aber es gibt natürlich auch immer die jetzt nicht sich melden und so. Ne? Ihr habt es auch beide schon anklingen lassen. Habt ihr ganz praktische Tipps? Was macht ihr, um euer gesamtes Kollegium zu motivieren und abzuholen? Vielleicht sind hier andere, die dann auch denken, coole Ideen, das probiere ich auch mal.
Ich finde, Gerd, du musst anfangen. Ich will jetzt mal was lernen, was ich noch nicht schaffe.
Nein, bei mir gibt es nichts zu lernen. Der einfachste Weg ist, und das nicht, dass jetzt jemand denkt, dass ich irgendwie abgesprochen. Muss ich als Schulleiter oder Schulleiterin vorangehen. Ich habe mich bei einem Hamburger EdTech-Startup für eine KI-Fortbildung angemeldet und werde die Zusatzqualifikation machen. Die haben allerdings bei mir im Kollegium jetzt schon zwei Kolleginnen gemacht. Also Expertinnen und Experten im Team ausbilden zu dem Thema, selber Fortbildung anbieten und Regeln festlegen. Das ist ganz wichtig. Verbindlichkeiten schaffen und Leute qualifizieren. Und der nächste Schritt ist, und die Kinder stark machen und zu Expertinnen machen. Dazu hatten wir auch einen Workshop. Dazu haben wir regelmäßig einen Austausch. Das sind eigentlich so Best-Practice-Beispiele.
Und ich würde dem voll zustimmen, denn ich glaube, Gerd, du hast das anklingen lassen, wir kriegen halt nicht alle. Das ist ja auch utopisch und das wäre auch, ich glaube, das kriegst du in keinem gesellschaftlichen Bereich, dass du alle zu einem Thema mitnehmen kannst. Das funktioniert halt nicht. Aber es geht um die Zugänge, die wir schaffen. Und das heißt, wir versuchen hier an der Waldschule, wir arbeiten ja mit einer schulischen Plattform, wo man so einen Forumsbereich hat. Da werden immer Links zu interessanten Artikeln dann gepostet. Dann habe ich von dieser schulinternen Lehrerfortbildung gesprochen, die uns natürlich, und das wird dann wiederum unterstützt durch unsere Schulaufsicht, die sagt, okay, ihr macht einen schulinternen Tag, das ist wunderbar, dann macht es gerne, erzählt uns gerne, was ihr gemacht habt. Ressourcenschonend, das heißt, die Lehrer sind am Vormittag da und haben mal einen Tag weniger Unterricht an der Stelle, sondern können sich dieses Themas widmen. Das ist natürlich meine Aufgabe, diese Slots zu suchen und diese Momente im Schuljahr zu suchen, wo man das machen kann, ohne dass man Unterricht behindert an der Stelle. Natürlich dürfen Kinder nie darunter leiden. Und ich glaube auch, und manchmal, ich mag das immer so ungern ausdrücken, aber man muss es vielleicht mal auch diesen rosa Elefanten besprechbar machen. Manchmal muss ich Leute mit durchzwingen. Also und zwingen heißt, ihr kriegt eine dienstliche Verpflichtung, dass ihr daran jetzt teilnehmt. Das heißt dann nicht, dass sie motiviert dahin gehen und ganz viel rausnehmen aus dem Tag, aber mindestens wurden sie mal ein bisschen bespielt mit Themen sozusagen, die man vielleicht dann doch hört und Interesse weckt. Das heißt, das ist die letzte Instanz, die ich ziehen kann. Aber ich ziehe sie auch, wenn ich sehe, da korrigiert jemand gar nicht voran, sondern behindert eher. Dann muss ich gucken, wie gebe ich ihm zumindest mal kurz den Schubs ins kalte Wasser, dass er sich beschäftigen muss. Mit dem Wissen, das kann funktionieren, aber es kann auch nicht funktionieren, weil auch das muss manchmal möglich sein. Aber insgesamt geht es darum, wie gesagt, eine breite Möglichkeit zu schaffen, sich überhaupt erstmal einzulesen und auszuprobieren und den Kollegen Vertrauen zu schenken, wenn sie ausprobieren.
Das ist das Modell klassische Schule, was du gerade vorgestellt hast. So erleben das viele Schüler jeden Tag. Perspektivwechsel schadet manchmal nicht, liebe Kolleginnen und Kollegen. Bevor wir gleich zum Abschluss kommen, ich möchte noch ein Thema ansprechen, das vielleicht nicht so angenehm ist, weil das unheimlich wichtig ist. Wie können wir verhindern, dass sich über die Brücke KI Menschen in die Kinderzimmer unserer Kinder schleichen, in ihre Köpfe, in ihre Herzen? Was sind da deine Erfahrungen?
Ja, leider sind meine Erfahrungen leider sehr düster und sehr schlecht. Denn genau das, was du sagst, das ist ein Einschleichen. Und ob KI genutzt wird, dass ja schon Fotos generiert werden, die eine bestimmte Aussage haben sollen, oder Videos generiert werden, die eine bestimmte Aussage haben sollen und den Kindern dann quasi mal eben bei TikTok so niederschwellig untergespielt werden. Man arbeitet mit Falschaussagen und man arbeitet sozusagen mit einer bewussten Falschdarstellung. Und das ist ein Problem, was da unterschwellig schon jetzt wiegelt im Sinne von auch demokratiegefährdendes Problem, das mir wirklich Angst macht. Das macht mir nicht nur Sorge, das macht mir Angst, wie naiv wir vor allen Dingen, nicht nur die Kinder, sondern auch wir Erwachsenen ja zum Teil unterwegs sind, wenn es um, bestes Beispiel, Stimmmanipulation, ne? Da werden dann irgendwelche Reden veröffentlicht, die es nie gegeben hat. Und unser kritisches Denken ist scheinbar immer noch nicht so ausgeprägt, dass man mal sagt, na, das kann gar nicht sein. Wird ja ein bisschen besser, dass man sagt, da ist doch bestimmt KI. Aber bei den Kindern ist es manchmal eher noch so, dass sie so unbedarft sind, dass die Dinge einfach sofort glauben, wenn es das gesprochene Wort ist, wenn es ein Video ist, im Sinne von, ja, das wird wohl so gewesen sein, die hinterfragen zu wenig. Und ich glaube, wenn du die AfD ansprichst, und ich denke mir immer, ich spreche da ja auch sehr offen drüber, weil ich das hier erlebe. Ich erlebe, was dann, ob das ein Kra ist, ob das andere sind, zu Helden von den Kindern hier werden. Und ich erlebe, wenn ich in die Klassen gehe und sage, sag mal, wenn ihr jetzt wählen müsstet, sagt mal, was ihr wählt, und da wirklich bei der AfD 3/4 der Finger hochgehen, dann glaube ich, müssen wir uns mal alle wachrütteln und sagen, Leute, was passiert denn hier? Und diese Zeit hatten wir in unserem Land, dass man so schnell nah beeinflusst werden kann. Und ich glaube, dass wir viel zu oberflächlich mit dieser Thematik umgehen, vielleicht aufgrund der eigenen historischen Befasstheit, ich weiß es nicht. Aber ich meine, dass wir auch im Netz viel lauter werden müssten und uns nicht nur mit Kanzler Scholz und Lauterbach, die jetzt TikTok-Kanäle haben, auseinandersetzen, sondern insgesamt Communities bilden, wo wir sagen, das lassen wir mit uns nicht machen, um die Kinder zu schützen. Und das passiert nicht und das macht mir
Angst. Das ist die eine Seite dieser schleichenden Indoktrinierung. Auf der anderen Seite haben wir die sexualisierte Gewalt, die genauso übergriffig ist. Was musst du leider davon berichten?
Gut, dass du das noch ansprichst. Absolut ist das ein Riesenthema. Und ich sag mal so, das ist zum Beispiel nicht nur die AfD, also sexualisierte Gewalt im Sinne von, das sind Menschen mit Migrationshintergrund, die nur und so weiter und so fort. Das wird natürlich ganz viel verbreitet. Und es gab bei TikTok jetzt den Rape Day. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommen habt. Da wurde auch ganz viel mit Falschdarstellungen gearbeitet. Das ist quasi der Aufruf, dass Männer an dem Tag mit Frauen und Mädchen sexueller Art machen dürfen, was sie wollen und straffrei bleiben. Und da wurden ganz viele gefälschte Videos, ganz viele gefälschte Botschaften und Reden und so weiter veröffentlicht. Das ist übrigens jedes Jahr wieder, so im April. Und manchmal schwappt es hoch und manchmal bleibt es unten, seit so 21 ungefähr. Da denke ich mir, Leute, guckt doch mal hin, was da passiert und wie über diese sexualisierte Gewalt tatsächlich gesprochen wird und wie sie verharmlost wird und wie schnell das in den Kinderzimmern landet und die wirklich Angst kriegen können. Wir könnten weitermachen mit Cyber-Grooming, mit den Möglichkeiten, wie KI sozusagen dort durch Filtertechnologien, ich stelle mich jünger dar, als ich bin, anwendet, also ein Riesenbereich, der ganz, ganz vielen, glaube ich, noch gar nicht bekannt ist.
Umso wichtiger, Aufklärung, Elternabende.
Nee, also im Prinzip, das sind extrem schwere Themen und genau aus dem Grund dürfen wir uns dem Thema nicht verschließen. Ne? Auch was du gesagt hast zum Thema Demokratie und Sorgen oder sogar Ängste haben, das sehe ich eigentlich genauso. Und deswegen ist es wichtig, dass möglichst alle unterstützen, diese Themen in die Schulen zu bringen. Und hier können wir es uns nicht leisten, Grabenkämpfe zu führen. Und wir brauchen einfach alle, die da mitmachen. Wir brauchen die Landesinstitute, die Ministerien. Wir brauchen eigentlich alle Lehrerinnen und Lehrer und die Schulleitungen. Und dafür machen wir uns stark und setzen uns ein. Ne? Und deswegen auch so immer mein Aufruf und Appell an alle, setzt euch damit auseinander. Und es gibt viele Angebote und es gibt von kommerziellen Anbietern wie uns, aber es gibt natürlich auch viele Angebote von den Landesinstituten, und nutzt einfach, was es gibt, und thematisiert es mit euren Schülerinnen und Schülern. Ganz, ganz wichtig. Jetzt würde mich noch interessieren, Silke, was sind jetzt so die nächsten Schritte für euch als Schule in dem Bereich? Weil wir haben alle gesehen, ne, quasi 1,5 Jahre haben wir jetzt die KI in unserem Alltag und Leben und Lernen und so weiter. Und es ist schon unglaublich viel passiert. Es reicht aber nicht einmal, eine Fortbildung zu machen. Wie geht ihr das Thema an, auch für die Zukunft?
Also für mich ist, und Gerd nannte diesen Begriff eben auch, die Verbindlichkeit total wichtig. Das heißt, es gibt den Auftrag für alle Fachbereiche, jetzt darzustellen, wie sie KI in die Unterrichtsvorbereitung einbinden, wie sie sie in den normalen Unterricht einbinden. Was weiß ich, in Deutsch könnte ja beispielsweise stehen, wann darf man, wir bleiben ja mal beim klassischen Beispiel, was jeder kennt, ChatGPT einsetzen, wo sozusagen müssen Schüler aufpassen und so weiter. Also Handlungsempfehlungen zu geben. Generieren. Es geht um, das Wort kann auch kommen, ihr könnt noch hören, aber alternative Prüfungsformate. Das heißt, inwiefern ist KI einsetzbar, wo sind die Grenzen, wo beispielsweise auch nicht. Für mich ist auch in Ordnung, wenn jemand sagt, pass mal auf, an dieser Stelle bitte weder Tablet noch Smartphone noch KI noch ein Programm, sondern nur dein Hirn und ein Stift und ein Zettel. Aber dann geht es um die Verbindlichkeit und das Strukturen schaffen. Das heißt, im Moment sind wir ja alle, glaube ich, noch so ziemlich im Angebotscharakter, wie machen wir uns fit? Und jetzt geht es aber darum, es zu vergemeinschaften und zu sagen, wie geht die Schule professioneller Art und Weise mit KI im weitesten Sinne um? Und das gilt auch für uns als Schulleitung. Das heißt, wir haben eine KI über unsere Website gezogen, so ein Translate-Button, dass die sehr schnell in unterschiedlicher Sprache entsteht, wenn jemand Informationen will, dass wir die Verbindlichkeit haben, dass jeder Elternbrief zukünftig auch auf unterschiedliche Sprachen abrufbar sein wird und so weiter und so fort. Das heißt, diese Strukturen festzulegen, wo arbeiten wir, wie, und dass das dann im Hintergrund ein KI-Prozess ist, das kann, wird auch erwähnt werden, aber das steht für mich gar nicht so im Zentrum, sondern eher, wo ist es der Lernassistent und der Arbeitsassistent, um mein Leben leichter zu machen an der Stelle und vor allen Dingen die Zugänge niederschwellig für alle Menschen, die hier mit der Waldschule zu tun haben, zu ermöglichen. Und dass KI da der Hilfe ist, ist super. Das brauche ich aber dann nicht extra immer erwähnen, sondern es muss Normalität werden.
Das muss Normalität werden. Das klingt doch nach einem wunderbaren Abschlusssatz. Vielen Dank, liebe Silke, dass du heute hier bei uns im Podcast warst, relativ kurz nach Veröffentlichung des Buches. Und für diejenigen, die die Episode ganz früh hören, noch ein Tipp. Und zwar ist Silke heute am, was ist es denn, der 8. Mai, auch im Frühstücksfernsehen zu sehen.
Sat.1.
Sat.1, genau. Insofern guckt euch das gerne an. Vielleicht landet es ja auch in der Mediathek, das weiß ich nicht. Ansonsten habt ihr auf alle Fälle unseren Podcast und das Buch könnt ihr euch natürlich auch holen. Sehr zu empfehlen auf alle Fälle.
Mit Diana Knodel dabei.
Und vielen anderen tollen Leuten. Ich finde es ja auch so toll aufgebaut, dass es ein sehr interaktives Buch ist. Man kann zwischendurch immer mal ein Video oder eine Audiospur anhören und kriegt noch zusätzliche Informationen. Das finde ich ganz, ganz toll gemacht.
Aber es ist keine CD beigelegt.
Nee, keine CD und kein USB-Stick.
Gut.
Beim nächsten Buch.
Ja. Dann wird es audiovisuell. Vielen herzlichen Dank.
Ich danke euch beiden. Hat viel Spaß gemacht.
Aktuelles aus der KI-Welt für den Schulleiter.
Ja, das war so fast wie eine SchulleiterInnen-Fortbildung, aber doch wirklich ein sehr lebhafter Austausch. Und was mir aufgefallen ist, das möchte ich an der Stelle noch sagen, Silke ist ja unheimlich empathisch, nimmt das sofort auf, geht darauf ein, dass er auch eine Fähigkeit, glaube ich, die man als Schulleiterin haben muss. Aber das gebe ich jetzt gerne als Kompliment nochmal mit aus unserem Gespräch.
Ja, also nochmal ganz kurz in dem Gespräch. Ich fand es auch super. Ich freue mich auch, dass es jetzt so schnell geklappt hat, mit ihr quasi den Podcast zu machen. Das war jetzt wirklich eine Hauruck-Aktion.
Ja, super aber, aktuell sind wir.
Aber ganz, ganz toll, genau. Und wie du sagst, sehr empathisch und ich finde auch eine sehr gute Herangehensweise an das ganze Thema, zum einen Social Media, aber auch KI.
Diana, was steht bei Fubitz neu an?
Genau. Also was steht bei uns an? Eigentlich ganz passend zu diesem Podcast. Wir wünschen uns ja immer, dass das Thema KI in Schulen kommt und überlegen immer, wie kann man das machen. Zum einen natürlich über Lehrerfortbildungen und indem wir die Tools zur Verfügung stellen. Und jetzt haben wir uns noch überlegt, zum Ende des Schuljahres starten wir noch einen Wettbewerb zum Thema Zukunft mit KI für Schulen. Die Idee ist, dass, oder die Hoffnung, dass zum Ende des Schuljahres, wenn ja in einigen Schulen, sicherlich nicht überall, viele Filme geguckt werden, dass man die Zeit vielleicht mal anders nutzt und sagt, okay, wir beschäftigen uns jetzt mal ganz praktisch mit dem Thema KI. Und dann sollen SchülerInnen sich gemeinsam im Team und mit Hilfe von KI-Tools, welche das sind, können die Lehrkräfte gemeinsam mit den SchülerInnen besprechen, sollen sich mit dem Thema quasi ihre Zukunft und KI beschäftigen und haben dann die Möglichkeit, entweder eine DIN-A4-Seite oder ein kurzes Video einzureichen, wo sie ihre Ergebnisse präsentieren und aber auch reflektieren und ganz klar darstellen, wie sie mit der KI gearbeitet. Aber das ist die Idee des Wettbewerbs. Wir wissen noch nicht, ob und wie es ankommt, aber wir dachten, wir probieren das einfach mal aus, haben auch tolle Supporterinnen und Jurymitglieder dabei, die das dann nachher auch bewerten und hoffentlich wertschätzen, die Ergebnisse. So viel schon mal als Vorankündigung. Es wird offiziell erst Ende der Woche oder Anfang nächster Woche kommuniziert. Aber die, die es jetzt hier im Podcast hören, vielleicht selber in der Schule als Lehrkräfte tätig sind, ihr könnt euch schon mal freuen.
Das ist jetzt noch nicht sozusagen in den Shownotes drin. Zum Thema Film, letzte Schulwoche. Wir machen wieder an unserer Schule, also an meiner Schule, der Don Bosco Schule, machen wir Zukunftstage. Und da passt das natürlich wie die Faust aufs Auge. Also bei uns gibt es nicht die Mr. Bean Gedächtniswoche, obwohl das für viele Schüler ja auch schon interessant ist. Aus historischer Sicht, wenn der Medienwagen reingeschoben wird und die VHS-Kassette abgespielt. Also das kann ja auch schon interessant sein. Nein, wir machen Zukunftstage und da passt natürlich dieser Wettbewerb. Jana, ich kann ja schon drohen, wir sind dabei. Wie genau wie letztes Jahr.
Sehr, sehr gut. Sehr schön. Und es passt tatsächlich sehr gut. Wir haben es, glaube ich, limitiert, dass man als quasi eine Lehrkraft kann maximal 3 Einträge einreichen. Ne, man muss dann überlegen, wie man das entweder mit der gesamten Klasse oder mit kleinen Teams macht. Aber mehr dazu dann auf der Webseite und bei Fragen natürlich gerne jederzeit bei uns. Aber schön, dass ihr dabei seid, Gerd. Wir freuen uns.
Da kann es ja schon einen schulischen Vorauswahlwettbewerb geben und dann reicht man halt die 3 Besten der Schule ein. Wir hatten ja letztes Jahr mit Wir für Schule diesen Hackathon und da wart ihr auch mit dabei. Es ist eine direkte Fortsetzung dieser Geschichte.
Sehr schön. Und Stichwort Wir für Schule und Teachers on Stage. Gerd, du hast bei LinkedIn geschrieben, dass du da jetzt irgendwie involviert bist. Erzähl doch.
Ja, Teachers on Stage geht in die 2. Runde. Wir sind mit 9 Kolleginnen unterwegs, nächstes Jahr an verschiedenen Orten in Deutschland. Und wir haben eben verschiedene Themen. Und ich bin zum Thema KI mit eingeladen und wir werden kurze Pitches machen, 10 bis 12 Minuten. Wie verändern bestimmte Themen unsere Welt, unsere Lebenswelt und die Schule der Zukunft? Und da passt es natürlich, dass wir auf der Ideen-Expo sind am 14. Juli in Hannover. Es wird noch Termine geben in Berlin und später noch im November in Wolfsburg. Teachers on Stage von Wir für Schule. Vielleicht nur ganz kurz. Wir für Schule verändert das Lernen, will Schule verändern, eine neue Schule, die Schule der Zukunft bauen und das eben partizipativ mit der Weisheit der Vielen.
Sehr schön. Wer dich also mal persönlich treffen will, kann das am 14. Juni in Hannover tun. Ja gut, dann steht bei uns wieder einiges an. Ich freue mich drauf und sag erstmal danke für heute und bis zur nächsten Episode im Juni.
So machen wir das. Bis bald.
Kreide KI Klartext, der Vorwitz-Podcast rund um Schule und KI mit Diana Knodel und Gerd Mengel.